Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Eine Krebsdiagnose bringt oft nicht nur die Krankheit selbst mit sich, sondern auch unglaublich viele Fragen, Sorgen und Unsicherheiten. Und ganz ehrlich, niemand sollte das alles alleine durchstehen müssen. Zum Glück gibt es viele verschiedene Anlaufstellen, die Betroffene und Angehörige auf diesem Weg begleiten können. Natürlich zum Beispiel unsere onkologischen Reha-Kliniken wie die Hammkliniken, Selbsthilfegruppen, psycho-onkologische Angebote oder auch andere Unterstützungsnetzwerke. Und eine ganz wichtige Rolle spielen dabei auch Krebsberatungsstellen. Denn egal ob direkt nach der Diagnose, mitten in der Therapie, nach der Reha oder sogar noch Jahres später, oft tauchen immer wieder neue Fragen auf. An wen kann ich mich wenden? Welche Unterstützung gibt es? Wie gehe ich mit Ängsten um? Welche Hilfen stehen mir zu? Und was mache ich eigentlich, wenn ich merke, dass mir irgendwie gerade alles zu viel wird? Und in ganz vielen Hammerstark-Folgen haben wir die Krebsberatungsstellen ja auch deshalb schon als wichtige Anlaufstelle und Informationsquelle erwähnt. Und heute wollen wir endlich mal genauer hinschauen. Dafür habe ich heute jemanden zu Gast, der genau das Thema jeden Tag erlebt und begleitet. Und deswegen freue ich mich. Hallo und herzlich willkommen, Kalita Metzdorf-Kloß. Hallo.
Hallo, guten Morgen, Cindy.
Hallo. Kalita, du bist Diplompädagogin, Psychoonkologin und Leiterin des Beratungszentrums in Trier, richtig?
Ja, stimmt.
Sehr schön. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total.
Ja.
Und wir beide, wir hatten ja jetzt irgendwie so ein, ja, sagt man doch heute so ein Full-Circle-Moment, weil eigentlich haben wir uns kennengelernt auf der Burg Ebernburg, wo ich letztes Jahr von euch eine Mitarbeiterfortbildung betreuen durfte und da eine Schulung halten durfte. Und heute habe ich dich als Expertin bei mir und kann von dir noch ganz viel lernen.
Ja, freut mich, dass das solche Effekte nach sich gezogen hat. Das war ja hochinteressant, dein Beitrag vergangenes Jahr und dass es wir jetzt, ich stellvertretend für die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz heute hier mitwirken darf, das hätte ich mir im November noch nicht träumen lassen. Also insofern vielen Dank dafür und sehr schön, dass wir die Gelegenheit heute bekommen.
Ja, da freue ich mich auch total drüber. Also auch danke dir jetzt schon vorab. Und du hast mir eben schon verraten, du bist ein bisschen nervös. Das ist dein erster Podcast, ne?
Ja, ich bin etwas nervös, tatsächlich.
Das kriegen wir mit Sicherheit richtig gut hin. Und wie bei meinen anderen Gästen möchte ich auch dir zu Beginn ein paar kleine Fragen stellen, damit dich unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen besser kennenlernen können und vielleicht auch so ein bisschen, um die Aufregung abzuschütteln.
Gerne.
Ja. Bist du bereit?
Ja.
Erste Frage. Bist du Frühaufsteherin oder eine Nachteule?
Eine Frühaufsteherin.
Ah, schon immer oder erst, wenn du erwachsen bist?
Ja, ich würde das so formulieren. Als junge, erwachsene Frau konnte ich dann auch schon mal bis 11, 12 Uhr schlafen, aber das ist schon lange irgendwie Vergangenheit, ja.
Sehr gut. Und jetzt, heute Morgen ist ja noch relativ früh, wo wir aufnehmen. Wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten?
Ich trinke gar keinen.
Nein.
Ich trinke schwarzen Tee.
Oh, auch gut. Den mag ich auch. Und den mit Milch oder ohne?
Ohne.
Ohne Milch. Ohne. Wow.
Ein Darjeeling. Also es gibt auch verschiedene Sorten, die ich mag, aber morgens so zum sanft in den Tag starten, nehme ich was Leichtes, Blumiges.
Sehr schön. Und jetzt schon die letzte Frage. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Hast du sowas?
Mein Lieblingsfilm? Oh, jetzt muss ich schaffen. Ich bin in Filmen echt schlecht. Ich müsste glatt meinen Mann anrufen und fragen, der wüsste es.
Okay.
Ich habe keine Plattform für Schauspieler, Regisseure oder Filmtitel. Ich habe jetzt eine richtige Blockade.
Mach doch gar nichts. Wir reichen das nach. Du rufst deinen Mann an.
Ja,
Finde ich
genau.
gut. Der Telefonjoker, das hatten wir auch noch nicht. Das ist ja aber genial.
Ja, der weiß das. Manchmal erzähle ich von einem Film und dann fällt mir der Titel nicht ein. Und dann rufe ich meinen Mann an und sage, hör mal, Paul, ich habe gerade von dem und dem Film erzählt. Wie hieß der denn nochmal? Nee, du meinst den und der heißt so und so. So, er weiß das immer. Ich weiß nicht, woher er das nimmt. Intuitiv.
Aber ich finde, das sagt noch viel, viel mehr über dich als dein Lieblingsfilm, wie schön das bei dir und deinem Mann zu Hause läuft. Also perfekt.
Ja, in
das
dem
sagt
Fall ja.
Viel über euch und eure Beziehung aus. Und
ja.
Dein Lieblingsfilm bleibt jetzt ein Mysterium, aber wir haben Paul kennengelernt. Ist doch viel wichtiger.
Ja, genau. Paul hat jetzt auch einen Part.
Sehr schön. Und jetzt sind wir auch ein bisschen locker gemacht, glaube ich.
Ja, so oder so kann man das jetzt betrachten.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt lieber zum eigentlichen Thema, wo ich dich jetzt nicht mit irgendwelchen Lieblingsfilmen quäle. Ich habe ja schon eingangs gesagt, wir sprechen in den Hammerstark-Folgen meistens am Ende ganz oft über die Krebsberatungsstellen, weil wir dann immer wieder die Frage stellen, an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich weitere Fragen zum Thema habe. Natürlich kann man sich auch noch an die Reha-Kliniken wenden. Wir geben auch Kontaktdaten mit raus an unsere Patienten. Allerdings ist das ja irgendwie dann auch begrenzt, ne? Wir sind ja keine Beratungsstelle. Und ihr seid es ja schon. Das heißt, eigentlich ist es ja schon im Namen ganz klar drinne. Wow, Krebsberatungsstelle. Ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht so richtig wissen, was ihr eigentlich macht. Und das klingt, muss man auch sagen, vielleicht so ein bisschen, es ist ein langes Wort, so ein bisschen nach Amt, ein bisschen nach Behörde. Deswegen die erste Frage ganz klar, was macht ihr denn eigentlich bei euch in den Krebsberatungsstellen?
Ja, also grundsätzlich bieten wir professionelle Hilfe an. Also auch, mir ist auch das Wort einfühlsam sehr wichtig, weil wir ja hier über auch ein schweres Thema sprechen. Also wir bieten professionelle und einfühlsame Hilfe für an krebserkrankte Menschen und ihre Angehörigen an. Und zwar in allen Krankheits- und Behandlungsphasen. Und vielleicht nochmal so zusammengefasst in allen nicht medizinischen Fragen rund ums Thema Krebs, um das abzugrenzen.
Mhm.
Ja, da gibt es vielleicht so drei Überschriften, die man drüber setzen könnte. Also was ist eigentlich Psychoonkologie und was bedeutet das psychoonkologische Unterstützung und sozialrechtliche Fragestellungen? Und natürlich auch bieten wir in einem geschützten Raum ergänzende Angebote.
Mhm.
Und psychoonkologische Unterstützung bedeutet ja Hilfe bei der Verarbeitung von Ängsten und Belastungen. Also eine Krebserkrankung und Behandlung ist kein Spaziergang und das macht was mit dem einzelnen Menschen. Und also er braucht vielleicht manchmal einen Platz, wo er ganz neutral und ungeschminkt über sich und seine Lebenssituation sprechen kann. Weil häufig ist es ja, auch wenn eine intakte Partnerschaft da ist, eine gute Familie im Rücken, aber oft sind ja die Angehörigen mit belastet und mit betroffen und da nehmen sich halt häufig Erkrankte selbst nochmal etwas zurück, sodass wir ihnen hier erstmal einen Rahmen bieten, wo sie sich mit ihrer existenziellen Lebenssituation aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen können. Das ist so das eine. Das andere, natürlich in sozialrechtlichen Angelegenheiten. Es ist ja in der Regel von heute auf morgen nichts mehr so, wie es vorher mal war. Wenn ich berufstätig war, fehlt vielleicht ein Einkommen. Ich habe vielleicht auch Kinder zu versorgen. Wo bekomme ich dort Hilfen her, wenn ich in einer Akutbehandlungsphase bin, mein Partner aber arbeiten muss, sich nicht freistellen lassen kann, vielleicht keine Großeltern verfügbar. Also Wiedereingliederung in den Job. Du hast eben von euren Angeboten in den Reha-Kliniken, wo ja viele Erkrankte erstmal sehr gut aufgefangen und umfassend informiert und wieder, sage ich mal, mit einem schönen Rucksack hoffentlich ausgestattet zurück ins normale Leben kehren. Aber dann fängt es ja oft auch erstmal an im Alltag. Und da, wenn ich berufstätig war beispielsweise, ja, wie mache ich das überhaupt? Habe ich einen Anspruch auf Wiedereingliederung? Wer sind meine Ansprechpartner? Also alles sozialrechtliche, Schwerbehinderung, Beratung zur Reha, zur Pflege, also der ganze sozialrechtliche Hintergrund, den ja viele Menschen auch gar nicht kennen, die ihre Pflichten kennen, aber oft ihre Rechte nicht, auch oft ungeübt sind im Umgang mit Behörden, sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr bescheiden auch sind und auch nicht unbedingt in Anspruch nehmen wollen, was ihnen vermeintlich nicht zusteht. Und also der ganze Komplex um die Krankheit und Behandlung und ich sag mal, der Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht und alles, was damit in Berührung kommt. Und bei den ergänzenden Angeboten ist es so, ihr in der Reha-Klinik habt ja ein tolles Unterstützungsangebot, kreative Verfahren, Sport, Entspannung. Und in der Ambulanz gibt's das ja so nicht, leider. Finde ich sehr schade, aber wir ergänzen uns ja da auch. Und natürlich gibt es viele Anbieter im Umfeld, Fitnessstudios und VHS-Kurse, was alles auch sicherlich sehr hilfreich ist und für die einen oder den anderen auch passt. Aber wir erleben oft im Alltag, dass es Übergänge zu gestalten gibt. Und ich sag mal, wir haben so eine Brückenfunktion manchmal, dass aus dem vorherigen Leben, wo die Erkrankten herkommen und das zukünftige, da gibt es Übergänge zu und Prozesse zu gestalten. Und da bieten wir unter einer Käseglocke, sage ich mal, im geschützten Rahmen auch entsprechende Angebote, ob jetzt Entspannung, ob Qigong oder jetzt gerade hatten ein umfassender Entspannungskurs mit unterschiedlichen PMR, autogenem Training begonnen, aber auch Gedächtnistraining, was ein ganz wesentliches Element ist, wo viele Erkrankte auch darüber berichten, ich bin unkonzentriert, ich kann mir nichts mehr merken, also auch wo nochmal neue Ängste aufkommen. Also wir versuchen da die Lücken zu schließen mit auch kompetenten und seriösen Dozenten und Referenten, damit wir den Menschen hier regional ebenso, wie soll ich sagen, ein bisschen den Steigbügel hinhalten, um nochmal auf den Sattel und aufs Pferd draufzukommen, damit sie sich nochmal in sich selbst sicherer fühlen und merken, auch nach einer Krebserkrankung und Behandlung geht das Leben weiter. Und ich kann da wieder vollumfassend irgendwie in meinem Alltag stehen. Ja. Mhm.
Ja, und vollumfassend ist ja auch irgendwie euer Angebot. Also das ist das Erste, was ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen kann. Hört sich doch ja erst so ein bisschen Krebsberatungsstelle. Es klingt erstmal so ein bisschen trocken, aber es ist ja Wahnsinn. Und ich finde gerade diesen Begriff, den du genannt hast, Übergänge zu schaffen, ist, glaube ich, das, was alles so ein bisschen zusammenfasst, ne? Also ob das jetzt auf psychologischer, sozialrechtlicher Ebene ist oder auch eben den Übergang zu, ja, wie du es schon sagst, Kursen, die aber in Fitnessstudio oder VHS sind, das ist dann doch nochmal eine andere Richtung. Erleben wir ja quasi auch jeden Tag in der Reha. Die letzte Podcast-Folge haben wir tatsächlich auch über Gedächtnis- und Konzentrationsbeschwerden aufgenommen. Das ist ein ganz, ganz wichtig, essentielles Ding, gerade dann auch für eine berufliche Wiedereingliederung am Ende. Oder auch um seinen ganz normalen Alltag zu stemmen. Wir haben es von Einkaufslisten gehabt und solchen Sachen, wenn man nicht nur für sich einkauft, sondern vielleicht für die Angehörigen noch oder für zu pflegende Eltern etc. Genau. Da darf man ja auch nichts vergessen.
Und da ist es auch wichtig, dass du seriöse Ansprechpartner hast. Genau. Also das ist uns auch besonders wichtig im Zeitalter des Internets. Das wissen wir, das, je nach Persönlichkeitstypus surfst du und kommst vielleicht auch auf Foren, ohne die jetzt in Abrede zu stellen. Aber es ist sehr viel Achtsamkeit gefordert und uns ist es eben ein besonderes Anliegen, auch seriöse Informationen und Ansprechpartner in den jeglichen Fragestellungen dann auch hinzuziehen zu können oder auch den Austausch unter Gleichbetroffenen zu fördern. Also Gesprächskreise für Angehörige, für hinterbliebene Angehörige, für Betroffene, auch für Männer, die jetzt vielleicht andere Themen nochmal haben. Also das alles verbirgt sich eigentlich unter dem, was du eingangs sagtest, die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Krebsberatungsstelle. Was stellt man sich darunter eigentlich so genau vor? Also hier ist so ein ganzes Potpourri an Angeboten für Menschen, die hoffentlich hier das finden, was ihnen hilft. Und wenn nicht, dann helfen wir ihnen, einen anderen guten Platz zu finden.
Wenn man als Patient auf solche Worte trifft, dann fühlt man sich doch schon gleich ein bisschen sicherer.
Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr.
Gibt es denn aus deiner Erfahrung heraus so typische Momente im Verlauf der Krankheit? Du hast ja gesagt, das ist in jedem Teil des Verlaufs einer Krankheit, können Menschen zu euch kommen. Aber gibt es typische Momente, wo du sagen würdest, die Menschen brauchen besonders häufig Unterstützung?
Ja, also ich, wie ich eben sagte, ich denke, es ist ganz individuell erstmal, aber sicherlich auch in allen Phasen der Erkrankung und Behandlung vor, also während und nach. Wir haben tatsächlich schon manchmal Anfragen, bevor überhaupt etwas gestartet ist. Da erinnere ich mich an eine junge Mutter mit einem 3-jährigen Sohn. Da hatte der Großvater Darmkrebs diagnostiziert und sie war in Sorge, ob das jetzt genetisch ihr Kind treffen könnte. Wir verweisen da natürlich an die Mediziner, das ist ganz klar. Also schon manchmal vorher, aber hauptsächlich während und nach der Behandlung im Grunde genommen. Also in der Akutphase, wo die Belastungsspitzen ja auch sehr hoch sind. Dann, wenn Neuerkrankungen auftreten, es ist ja so auch, dass mal eine Krebserkrankung schon einige Jahre zurückliegt und dann sich leider Gottes eine Neuerkrankung draufsattelt. Also da kommen ja auch die alten Erlebnisse sofort wieder plastisch hoch und man braucht jemanden vielleicht zum Sortieren. Ich drück's mal so ein bisschen salopp aus. Natürlich bei Rezidiven oder wenn sich die gesundheitliche Situation sowieso grundsätzlich verschlechtert, wenn es in die Palliation geht, da hat mir heute Morgen noch eine Mutter von einer jungen Tochter, die ist 21, eine Mail geschrieben, die am Wochenende jetzt auf Palliativstation aufgenommen wurde. Also ob ich vorbeikommen könnte. Und also erstmal da, aber auch in, ich will jetzt nicht nur so dunkel skizzieren, so düster, sondern auch da, wo ich merke im Alltag, ich bin zwar wieder gesund, ich kann auch meinen normalen Alltag leben, aber da sind noch ganz viele Reste. Irgendwie, wo ich damals nicht hingeguckt habe, weil ich da keine Kapazitäten zu hatte. Also auch das kommt häufig vor. Ja.
Und würdest du das dann sagen zu diesen Menschen, die jetzt erst mit ihren Resten zu dir kommen? Mensch, das ist vielleicht ein bisschen zu spät gewesen oder es gibt ja auch viele, du hast jetzt eben gerade gesagt, viele sind so sehr bescheiden, viele Menschen. Und viele sind ja auch so, ich muss erstmal stark sein, funktionieren, das wird jetzt erstmal durchgehauen. Erlebst du das, dass manche Menschen für dein Empfinden ein bisschen zu spät kommen?
Also das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich bin ja nicht der Nabel der Welt, um so zu sagen, aber ich sehe es eher aus der Perspektive, dass der Mensch dann Hilfe in Anspruch nimmt, wenn für ihn die Zeit reif ist. Also manchmal sehen wir den Erkrankten ja gar nicht die Belastung an. Und auch im Klinik-Setting, wo sehr viele, also unser Gesundheitssystem bietet ja Gott sei Dank viele Unterstützungsleistungen und auch die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken, in den Praxen, also sind ja alle hoch engagiert in der Reha-Klinik. Aber nicht jeder Mensch ist in jedem Zeitpunkt auch bereit, sich und seinen Erfahrungen zu stellen. Das ist eine Form von Selbstschutz. Und vor dem Hintergrund sehe ich es etwas entspannter, dass ich denke, dann, wenn der Leidensdruck ein bestimmtes Maß hat, dass ich nicht mehr so funktioniere, wie ich früher funktioniert habe, dann suche ich mir ja Hilfe. Natürlich haben bis dahin viele Menschen Schlafstörungen entwickelt beispielsweise, ja, oder sind erschöpft und später stellt sich raus, es ist vielleicht sogar ein Fatigue, ja, was sich entwickelt oder ausgeprägt hat. Natürlich leiden die Menschen in der Zwischenzeit, aber schlussendlich sind sie immer diejenigen, die entscheiden, an welchem Punkt lasse ich auch jemand Fremden in Anführungszeichen auch an mich ran. Sind die Narben jetzt verheilt? Sind die Wunden verheilt? Sind die vernarbt? Oder fange ich wieder an, die Krusten da aufzukratzen, um auch mal da so ein Bild zu skizzieren? Und wenn ja, was mache ich da? Wem begegne ich? Und ja, also das ist eine sehr komplexe Frage, wo ich vielleicht nochmal zusammenfassend sagen würde, der Mensch, den es betrifft, der wird dann zu dem Zeitpunkt Hilfe in Anspruch nehmen, wenn er merkt, jetzt muss ich mich kümmern, um mich selbst kümmern. Ja.
Ah, das finde ich auch sehr schön, dass man dann einfach sagt, es gibt kein zu spät. Ne? Also, ach, wärst du doch mal früher gekommen. Ich finde, das gibt einen auch so ein bisschen diese notwendige Sicherheit zu sagen, egal, selbst wenn ich jetzt vielleicht in diesem Podcast das erste Mal von Krebsberatungsstellen höre und meine Akutphase ist aber schon eine ganze Weile vergangen, kann ich mich trotzdem, wenn ich merke, ich könnte da an der richtigen Stelle sein, mich an euch wenden und ihr sagt nicht, sorry, das ist jetzt zu lange her.
Nein, auf gar keinen Fall. Also da, wo die Krebserkrankung noch ihre, ich habe ja eben mal von dem Stein ins Wasser werfen, also da gibt es ja manchmal ganz kleine Kreise und ganz große Kreise und wenn man dann so am Wasser steht und dem zuschaut, kann das ja auch schon mal eine bestimmte Weile brauchen. Und so ist es eben ja auch bei uns Menschen. Also ich finde in so einer Akutbehandlung, ich habe ungeheuer viel Hochachtung vor den erkrankten Menschen, die natürlich sich einlassen auf eine gute Medizin, nichtsdestotrotz aber auch unsicher sind. Sie sind fremdbestimmt, sie verstehen vieles nicht. Und dass sie da ihre Energien bündeln, ihre Kräfte haushalten und sagen, da muss ich jetzt die Zähne zusammen und durch. Und hinterher, wenn ich dann wieder alles hinter mir habe, ist alles gut. Aber manchmal ist es ist ja oft auch so, dass dann alles gut ist und ausgestanden. Aber manchmal hat es halt so eine Nachwirkung. Das gärt dann nochmal nach. Und ich würde nicht sagen, dass es dann zu spät ist. Auf gar keinen Fall. Also gar keinen Fall. Ja.
Das ist gut. Wenn es kein zu spät gibt, gibt es aber irgendwas, wo du dran denkst, so Mensch, das sage ich den Patienten immer wieder, ob das jetzt irgendwelche Unterstützungsangebote sind, Rechte oder irgendwelche andere Hilfen, wo du dir manchmal denkst, ach, warum kennt das eigentlich keiner oder wäre schön, wenn das etwas wäre, was die Menschen früher wüssten.
Ja, also es ist ja ganz schwierig erstmal. Ich sage oft zu meinen Klienten, es ist ja wie ein Dschungel. Sie haben eine Machete und einen Kompass und müssen sich ihren Weg durch diesen Dschungel bahnen. Und am Anfang gibt es andere Prioritäten als vielleicht währenddessen oder im Verlauf oder hinterher. Und natürlich dank der Zusammenarbeiten im Netzwerk mit den niedergelassenen Ärzten, mit den Kliniken, mit den Reha-Kliniken, Krebsinformationsdiensten, sind ja ganz viele Klienten auch schon informiert. Und die, die nicht informiert sind, ja, was soll ich Ihnen sagen? Fragen Sie beim Arzt, sprechen Sie es aus. Aber manchmal ist es ja auch da so eine Zurückhaltung, dem Arzt gegenüber auch zu zeigen, ich komme damit nicht zurecht. Was bedeutet das dann? Kriege ich dann Antidepressiva? Oder ja, also das sind ja manchmal Fantasien, die Menschen auch so in sich tragen und nicht aussprechen. Und aber ich kann nur sagen, ermutigen und fragen, mit wem ich da auch im Moment, ob das der niedergelassene Arzt ist, in der Klinik oder selbst in anderen Bereichen, beim Jobcenter beispielsweise, wenn ich da vorstellig werde und ich merke, ich habe da Probleme mit der Krankheitsverarbeitung. Also die regionalen Partner vor Ort, die wissen zumindest, wo sie suchen müssen, wenn sie uns nicht kennen. Aber ich setze voraus, dass sie uns kennen. Weil es uns ja auch schon sehr, sehr lange Jahre, seit 1983 gibt es uns hier in Trier und seit 76, also wir feiern jetzt 75-jähriges Jubiläum in Rheinland-Pfalz, also das ist ja schon ein Fund.
Allerdings. Ja. Also würdest du sagen, das, was du den Betroffenen mitgeben würdest, ist immer sprechen, sich trauen, Fragen zu stellen, sich trauen, auch die eigenen Unsicherheiten auszusprechen, egal an welcher Stelle.
Genau, und sich auch trauen, Nein zu sagen, wenn es nicht passt. Also auch dazu ermutigen wir, das sind erwachsene, gestandene Menschen, die bis zu der Erkrankung ihr Leben selbst gemeistert haben. Und sie können dann auch sagen, ja, da möchte ich hin oder da möchte ich nicht hin oder das ist nicht genau das. Ich hatte eine ganz junge Klientin in der Klinik, in einem anderen Bundesland wurde sie behandelt und sie war auch sehr schwer erkrankt und hat ihren Behandler dann gefragt, sie würde gerne was zusätzlich tun. Und dann hat er gesagt, ja, prima, ich mache Ihnen einen Termin bei der Kollegin. Und dann kam sie nochmal, weil sie selbst nicht fahren konnte, gemeinsam mit ihrem Vater. Und dann hatte er ihr einen Termin bei einer Palliativmedizinerin gemacht. Aber das war nicht das, was sie wollte. Und das hat sie dann auch genau gesagt. Also da gab es ein Missverständnis dadurch, dass sie sich im Vorfeld auch nicht so detailliert und deutlich geäußert hat, was sie denn gerne noch zusätzlich machen würde. Und von daher hat er nach seinem besten Wissen und Gewissen eben so gehandelt. Aber in dem Moment, als sie dann dort war, konnte sie sich sehr wohl positionieren und sagte, nein, das ist jetzt nicht mein Thema, wenn es auch vielleicht für den Behandler in der Vorausschau oder in der, ihr alles Mögliche an die Hand zu geben, war das aber in ihrem Prozess noch nicht das Thema. Und da ermutige ich auch Menschen, sich zu positionieren oder zu sagen, nein, sie müssen schon genauer sagen und fragen, was sie brauchen, was sie wollen, was sie suchen. Ja, also.
Ja, absolut. Und das, ja, diese Mündigkeit, wie du schon sagst, die man eigentlich als gesunder, erwachsener Mensch vor der Diagnose hatte, die kann man natürlich auch schnell verlieren, wenn man gerade in dieser Akutphase schon fast fremdbestimmt ist, dadurch, dass ja irgendwie jeder mehr Fachmann ist als man selbst, weil man ist ja im Zweifel das erste Mal erkrankt und dann so schwer.
Ja, sagen wir mal, natürlich, die Mediziner sind die Experten in dem Geschehen und du brauchst auch ein absolutes Vertrauen. Du gibst ja letztlich dein Leben in die Hände fremder Menschen und ich erlebe es aber zumindest, ich kann nur hier von vor Ort sprechen, dass da sich sehr bemüht wird um diese Compliance, wie es so schön heißt, dass die Patienten auch verstehen, was ist der nächste Schritt, warum wird das so gemacht und wenn gefragt wird, gibt es Alternativen, also dass das auch erklärt wird. Also zumindest habe ich, ich kann ja nur von meinem kleinen Ausschnitt hier Trier und Region sprechen, da habe ich aber das Gefühl, dass die Mediziner sich sehr da engagieren und auch bemühen. Auch viele Wege mitgehen, wo sie längst vielleicht andere Wege eingeschlagen hätten, aber aus Respekt und aus Menschlichkeit auch oft. Ja, also die Wege der Betroffenen auch mitgehen. Ne? Natürlich hat das sicher auch in dem einen oder anderen Fall seine Grenzen, wo man dann auch bestimmte Themen, die unvermeidlich sind, auch besprechen muss. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon den Eindruck, dass die Ärzte als Hauptakteure sich da sehr kümmern auch.
Wir haben jetzt viel über Patienten gesprochen oder direkt Betroffene. Du hast aber auch eben erzählt von einer Mutter, deren Vater betroffen war und sie sich jetzt Sorgen um ihr Kind macht. Welche Rolle spielen Angehörige generell bei euch? Kann man auch als Angehöriger zu euch kommen?
Auf jeden Fall. Also Angehörige kommen auch. Also natürlich kommen Angehörige manchmal sogar im Vorfeld, dass sie sich informieren, weil es zu Hause einen erkrankten Partner gibt, weil sie unter der Betreuung, wenn sie doppelt belastet, manchmal auch dreifach belastet, durch Beruf, Kinder und pflegende Angehörige noch zu versorgen. Oder aus Kummer, sage ich mal, aus Angst, man könnte den Partner verlieren. Also Angehörige haben eine tragende Rolle, so würde ich es ausdrücken, ne? Weil sie sich eben von Moment an um alles mitkümmern, Termine machen, organisieren, motivieren, aufbauen, extra Essen kochen und sich um die Kinder kümmern. Es sind ja auch viele junge Menschen betroffen, wo noch Kinder zu versorgen sind. Und Und vielleicht an dem Punkt auch Kinder und Jugendliche sind ja auch Angehörige, die zu uns kommen und erstmal, dass die Eltern vorsprechen. Ich habe jetzt heute, morgen und übermorgen eine Mutter, die sich herwandt. Sie selbst war erkrankt vor 5 Jahren. Im Moment ist da ein diffuser Befund, da wird noch geschaut. Aber ihr Mann ist jetzt an einem Glioblastom erkrankt und da gibt es 2 Kinder, 14 und 8. Und sie sagt also, sie möchte, dass die Kinder einen Platz haben zum Sprechen, weil sie merken, zu Hause machen sie das nicht. Aber der Jüngste zieht sich halt zurück in sein Zimmer. Also Angehörige sind sicherlich ebenso belastet auf eine andere Art und Weise und laufen oft im Schatten der Erkrankung nebenher. Und übernehmen aber im Alltag sehr, sehr viele Aufgaben und kommen darunter manchmal auch selbst zu kurz. Aus dieser Fürsorge und Selbstaufgabe zum Teil bleibt ja im Alltag wenig Raum noch für sich selbst und darunter leiden auch viele, die sich dann im Verlauf der Beratung hier mal getrauen, das auch auszusprechen. Ich habe keine sozialen Kontakte mehr. Ich bin immer so gerne in den Chor gegangen, aber ich traue mich nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, also wo Schuldgefühle sehr schnell entstehen und ja, also es ist so eine große Ambivalenz, einerseits natürlich für den Erkrankten da zu sein, auch die Kinder und die Jugendlichen, die manchmal in die Rolle der Erwachsenen dann auch schlüpfen, wo sie auch durch überfordert sind. Und andererseits aber, wie kriegt man so ein normales Maß an Alltag hin, trotz dieser Belastung. Und da sind Angehörige häufig diejenigen, die das dann auch thematisieren. Und da haben wir ja den großen Luxus in der Krebsberatungsstelle. Wir bieten ja kostenfreie, bedarfsgerechte Unterstützung an. Wir können mit den Einzelnen sprechen. Ich habe sehr viele Paarberatungen. Familien oder auch andere Lebensgemeinschaften, die kommen, Patchwork-Familien, also alle die mit betroffen sind als Angehörige einer Erkrankung.
Ja. Wie schön, vor allen Dingen, weil man ja auch sowieso weiß, wie schwierig es ist, generell zum Beispiel auch psychologische Unterstützung zu bekommen heutzutage. Das ist schön, dass genau diese Betroffenen in so einer existenziellen Krise auch gemeinsam kommen können. Und
genau.
Wie ist es denn dann bei euch mit dem Kontakt aufnehmen? Auch gerade für sowas, was du jetzt gesagt hast, braucht man da eine Überweisung? Muss man einen Termin machen?
Ja, einen Termin, das wäre schon. Also man kann auch jederzeit hierher kommen. Mhm. Also eine Krisenintervention jetzt, ganz klassisch. Das passiert ja nach wie vor auch noch. Da ist es egal, ob wir in den Beratungen sind, dann wird für Verständnis geworben, dann schauen wir erstmal uns zu orientieren und dann gibt es ein direktes Gespräch im Grunde genommen so. Und alles andere ist es in der Zwischenzeit schon, wir sind schon frequentiert und haben ja auch nicht nur hier am Standort Trier, sondern in der Region, das ist ja typisch für die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, dass wir in den Oberzentren Beratungsstellen an den Standorten anbieten, aber regional auch versorgen. Das heißt, wir haben Sprechzeiten in der Region. Insofern, die Beratungsstelle ist immer besetzt, aber wir sind in der Regel mit Terminen dann schon auch belegt. Ja. Aber wir haben eine Online-Rezeption. Das heißt, man kann wie bei Doktolib und bei diesen Online-Rezeptionen sich einbuchen, sogar den Berater wählen. Oh. Man kann den Standort wählen, ja. Das wird auch sehr in Anspruch genommen, telefonisch. Per se per Mail, wie ehedem, und natürlich persönlich. Und die Zuweisung, von der du eben gesprochen hast, also es bedarf bei uns keiner Überweisung oder sonstiger Formulare, weil wir ja nicht psychotherapeutisch im klassischen Sinne arbeiten. Das sind ja alle Beratungsstellen, die bieten ja kostenfreie, wohnortnahe und professionelle Hilfe an. Und das ist ja bei uns auch so. Und dadurch, dass wir schon ein fester Bestandteil des Versorgungsnetzwerks sind in Rheinland-Pfalz. Da sage ich auch immer, wir sind eine Perle an der Perlenkette, neben Selbsthilfe, neben Klinik, neben Niedergelassenen und Strahlentherapeuten. Und da gibt's schon also viel Information und Austausch. Und auch sehr häufig rufen Behandler hier an und fragen, weil die Belastung im medizinischen Gespräch klar wurde, ob der Patient sich bei uns melden kann für einen Termin und wie schnell und wie zeitnah. Und ja, also das ist auch alles. Also das ist ein gutes Netzwerk, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Was würdest du denn sagen, wie lange man auf so einen Termin warten muss? Weil wenn ich jetzt wieder an die Psychologie oder
Psychotherapie.
Ja, Therapie denke, das sind ja Monate.
Monate. Nein, das ist es bei uns nicht. Also ich würde sagen maximal 14 Tage. Okay. Also maximal. Wir versuchen, also wir sind sehr fleißig.
Das glaube ich euch.
Und wir versuchen bedarfsgerecht wirklich dann auch Termine zu vergeben. Wir haben auch unsere Verwaltungskräfte, die sind ja oft im Erstkontakt. Es klingelt an der Tür oder das Telefon klingelt. Manchmal weinen dann die Menschen ja auch. Und dann kommen die zu uns und sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, das da ist ganz dringend. Also nicht nur, dass wir auf Gefühl und auf Zuruf, wir machen natürlich auch Screening, wenn die Leute herkommen. Aber wir versuchen wirklich schnell zu handeln, weil eben das andere System und gerade Thema Zeit von OP bis Tumorkonferenz und weiterer Therapieplanung. Die Zeit ist ja ein wichtiger Faktor im Geschehen der Erkrankung und Behandlung. Und darunter leiden sehr viele Menschen unter dieser Wartezeit, unter dieser Gewissheit, dass sie dann im Moment einen akuten Bedarf haben und müssen dann noch Monate warten. Bei den niedergelassenen Psychotherapeuten liegt das ja nun mal im Konstrukt, sag ich. Aber es ist ja nicht jeder, der zu uns kommt, Psychotherapie bedürftig oder muss weiter psychiatrisch versorgt werden. Und da auch an dem Punkt fangen wir auch zum Teil auf. Also wir arbeiten auch mit Tageskliniken, psychiatrischen Tageskliniken zusammen, wenn da keine Plätze sind. Hatte ich auch einen Klienten im vergangenen Jahr, der mit einer schweren Depression, aber aus der Vorgeschichte schon herkam. Seine Frau verstarb während der Trauerbewältigung. Er selbst eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Und da war klar, der braucht ein anderes Setting. Ja, der braucht ein anderes Auffangnetz. Und dann habe ich auch persönlich mit der Aufnahmeärztin gesprochen von der Tagesklinik. Und die hat ihn dann psychopharmakologisch eingestellt, hat aber gebeten, dass bis ein Platz frei ist, er so lange weiter zu uns kommen kann, damit er quasi so einen Notanker hat. Ja, also auch da versuchen wir, soweit es unser Auftrag erlaubt, die Lücken auch zu schließen und die Menschen eben nicht alleine zu lassen, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja.
Also auch da wieder den Übergang geschaffen. Wahnsinn.
Ja, genau.
Und auch wie breit gefächert euer tägliches Themenfeld ist.
Ja, das vermutet man in der Tat nicht hier.
Nee, wirklich also, nicht.
Ja.
Wir reden ja jetzt, haben viel über Trier und Rheinland-Pfalz gesprochen. Ja. Gibt es Krebsberatungsstellen in allen Bundesländern?
Genau. Also jedes Bundesland unterhält eine eigene Krebsgesellschaft, die auch zum Teil ähnlich konstituiert, aber auch unterschiedlich konstituiert sind. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist das bundesweit. Ja, also dass man sich in anderen Bundesländern durchaus auch mal informieren kann und dort sicherlich ebenso gute Ansprechpartner findet, die vor Ort einem weiterhelfen.
Und wenn ich jetzt vielleicht zu Hause gerade Kinder zu betreuen habe oder vielleicht auch einfach ein bisschen weiter auf dem Land wohne und trotzdem einen Termin möchte, geht das zum Beispiel auch per Videokonferenz oder ist das alles persönlich?
Genau. Nein, nein, nein. Das ist richtig, Cindy. Das ist ein schönes Überbleibsel aus der Covid-Zeit. Mhm. Damals mussten wir uns ja alle neu aufstellen und organisieren. Und das war ja für viele Erkrankte eine besonders schwierige Zeit, keine Kontakte pflegen zu können und zu dürfen. Und ja, wir bieten Videoberatungen an. Und das wird bis heute genutzt, weil ja sehr viele Menschen auch im ländlichen Raum nicht die Infrastrukturen haben, nicht immer Angehörige zu Hause sind und in der Zwischenzeit auch viele Wege schon zum Arzt, zu den Kliniken auf sich nehmen müssen. Also, und da habe ich ganz schöne Erlebnisse auch mit älteren Menschen, wo die Enkel das eingerichtet haben und sie ganz stolz dann in diesem Video-Call plötzlich ganz neue Erfahrungen machen konnten. Mhm. Also ganz schöne, ja, und man sieht sich halt eben auch, ne? Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch jetzt bei uns über diese Videokonferenz. Mhm. Klar, es ist immer schöner, wenn man auch vielleicht sich gegenüber sitzt in Persona, ist aber heutzutage einfach ja auch auf die Schnelle oder die Schnelllebigkeit der Informationen gar nicht so einfach. Und wie du schon sagst, bei uns hat sich das natürlich auch damals drastisch erhöht. Wir haben auch vorher in den Kliniken Videokonferenzen mit Kollegen in den anderen Heimkliniken gehalten, aber die Frequentierung ist natürlich drastisch gestiegen und auch wie schnell man miteinander arbeiten kann. Und das ist, ich persönlich finde es viel schöner, dich jetzt zum Beispiel zu sehen und auch deine Mimik und Gestik zu sehen, als wenn wir jetzt telefonieren würden. Mhm. Das ist dann schon immer ein bisschen schwieriger, dann vielleicht auch den ein oder anderen Gesichtszug sich vorzustellen oder irgendeine Mimik oder Gestik sich vorzustellen.
Aber auch Telefonberatungen führen wir sehr viele durch. Also das ist auch, ich glaube, das ist so wie eine Ritterrüstung so ein bisschen. Mhm. Also man tastet sich mal ran, man hört mal die Stimme, man kriegt so ein Geschmäckle, wer könnte das sein? Und also das ist noch so ein Schutzwall dazwischen, ne? Oder es geht auch vielleicht schnell, weil ich unterwegs bin und sitze beim Arzt oder ich bin im Auto unterwegs. Also das bieten wir auch an. Und das wird auch in der Tat sehr gerne angenommen, interessanterweise. Ja,
voll schön. Also gerade dass dieses Spontane, dass man sagt, ich kann da mal anrufen, wenn ich eben den Bedarf habe. Du hast zwar jetzt eben schon gesagt, natürlich, ihr seid auch hochfrequentiert mit Terminen, aber gerade Thema Krisenintervention, was ihr gesagt habt, auch dieses von euren Verwaltungskräften, dieses Fünkchen Bauchgefühl und Menschenverstand zu sagen, okay, hier ist wirklich was. Das ist akut.
Und genau. Das wird auch toll. Dann gefragt auch, ne? Also wenn es jetzt Termine in den Außenstellen ist, dann wird ja auch darauf hingewiesen, wir sind dann und dann erst da oder können Ihnen dann und dann erst einen Termin anbieten. Reicht das oder gäbe es für Sie eine Möglichkeit? Also da wird schon sehr auf die Bedarfe der Ratsuchenden eingegangen.
Ach, das ist wirklich toll. Also ich habe das selbst gar nicht erwartet, muss ich sagen.
Doch, ist aber so, ja.
Die Vorurteile mit Amt und Behörde und schwierigen Hürden, dass man einen Termin bekommt, die sind dann vielleicht doch nicht so richtig.
Ja, wir sind ja weder Amt noch Behörde.
Genau,
auch wenn es vielleicht durch unseren Namen einen solchen Charakter vielleicht signalisiert. Aber wir sind hier sehr lebendig, sehr flexibel. Und ja.
Also das habe ich auf jeden Fall hier schon mal total mitgenommen und finde ich einfach noch viel, viel schöner, wenn ich dann überlege, dass wir ja in vielen Podcasts auch wirklich schon auf euch beworben haben. Und wenn ihr mal jetzt seht, welche Art von Menschen da sitzt und welche Probleme ihr da jeden Tag behandelt, ist es umso schöner zu sagen, man kann jemandem mit gutem Gewissen noch weitergeben. Wir sagen ja selbst immer, wir möchten so ein Stückchen Heimkliniken mit nach Hause geben. Wir möchten den Patienten nicht einfach an der Ausgangstür von der Klinik verabschieden und sagen, auf nimmer Wiedersehen, sondern irgendwie, wir versuchen es ja auch mit unseren Kanälen, ob das jetzt dieser Podcast ist, ob das eine App ist, ob das Handouts sind, den Menschen den Übergang in den Alltag nach Krebs zu erleichtern. Aber wenn man weiß, hey, wir haben Kollegen an einem anderen Punkt dieser Perlenkette, die genau diesen Übergang schaffen können, um mal deine Metapher aufzugreifen, kann man das natürlich noch mit viel, viel besserem Gewissen auch machen, ne?
Ja, das ist ja wunderbar. Also vielen Dank. Also ich freue mich auch darüber. Also so ein Teil des großen Ganzen oder dass wir, nicht ich persönlich freue mich auch tatsächlich darüber, aber dass wir mit unserer Arbeit und unseren Unterstützungsangeboten das ergänzen können, weil es ist ja wirklich kein Spaziergang alles, ne? So. Und da bist du doch froh, wenn du wohin kommst und fühlst dich gut aufgehoben und da geht's auf die nächste Etappe, wie bei so einem Marathon, sage ich mal, ne? Du brauchst einen langen Atem, du brauchst ein gutes Training und du musst lernen, mit deinen Kräften zu haushalten und du musst Prioritäten setzen. Und wenn dann viele doch an unterschiedlichen Orten, wie ihr jetzt in den Hamm-Kliniken oder wir halt jetzt hier in der Krebsgesellschaft, dass man da so zusammenarbeitet in Richtung eines Ziels, dem Menschen und seiner Familie zur Seite zu stehen, ne?
Ja. Also du bist wirklich die Königin der bildgebenden Sprache. Wirklich
okay,
schön.
Vielen Dank. Das hat mir noch nie jemand gesagt.
Doch, ich finde es total schön. Ich finde, das, was du erklärst, kannst du immer so bildhaft beschreiben und man hat das Gefühl,
Dank.
Man hat das direkt verstanden, was du sagen
möchtest. Jetzt bekomme ich sogar Gänsehaut. Also,
dass wir das noch geschafft haben.
Vielen Dank, nein. Dann, trotz aller Aufregung und Respekt vor diesem Podcast, vielen Dank.
Ja, gerne. Dank. Ich hätte noch eine letzte Frage zum Schluss, Kalita. Was würdest du denn Menschen mitgeben wollen, die gerade zuhören und merken, dass sie eigentlich Unterstützung gebrauchen könnten, aber sich jetzt nicht so sicher sind, bin ich jetzt ein Fall für die Krebsberatungsstelle, aber ich habe jetzt diese schlimmen Geschichten gehört bei ihr, da gibt es Menschen, die brauchen sie noch viel mehr als ich.
Also denen Menschen würde ich gerne sagen, egal welchen Anlass sie haben, zum Beispiel Kinder zu versorgen, ja, oder mal wieder als Eltern zu sein. Wir haben ja auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wenn ich das an dem Punkt vielleicht sagen darf, unser Projekt Mama, Papa hat Krebs. Also das ist auch ein Herzensanliegen von uns allen, würde ich sagen, in der ganzen Krebsgesellschaft, dass das nicht krankheitsthematisierend, sondern eher vor dem Hintergrund Entlastung und Auszeiten in Anführungszeichen zu ermöglichen. Das sind ja auch kostenfreie erlebnispädagogische Aktivitäten. Das sind so tolle Sachen, wo Eltern sind und Familien auch nochmal als Familie gestärkt werden. Sie begegnen dann dort anderen Familien. Natürlich ist klar, latent im Hintergrund ist eine Erkrankung, die führt sie ja auch hierher. Aber die Kinder, die bouldern, die spielen, die machen Führungen, die kürzlich haben sie Waben kennengelernt bei einer Imkerin. Also das fand ich auch so schön und Honig mitbekommen. Also einfach schöne Auszeiten, die wir auch den Eltern und Familien ermöglichen wollen, um auch diese schwere Zeit vielleicht leichter zu durchstehen und durchleben. Und vor dem Hintergrund würde ich einfach auch sagen, trauen Sie sich, kommen Sie einfach mal auf uns zu, schauen Sie sich das an, schnuppern Sie mal und wenn Sie merken, das inspiriert Sie, das spricht Sie an, ja, ist gut und wenn nicht, dann ist auch gut. Also es ist ja keine Verpflichtung, herzukommen. Es ist ja was Freiwilliges. Es soll ja was Hilfreiches sein, entlastend. Vielleicht Menschen kennenzulernen, die ein Stück seines Weges begleiten und dann wieder gehen lassen. Also wie auf einer Wanderung. Wenn man so eine Art Gruppenwanderung macht, dann geht man unterschiedliche Niveaus, sage ich mal. Die einen, die machen alpine Wanderungen, die anderen laufen eher eben. Und da kann man hier raussuchen für sich, was passt für mich, für uns, meine Familie, für meine jetzige Lebenssituation. Und ganz wichtig ist auch zu sagen, dass wenn es in die Beratung jetzt geht, diese erlebnispädagogischen Aktivitäten, die sind ja eher sowieso anders konzipiert. Aber in der Beratung, auch da ist es mir wichtig zu sagen, dass hier nur darüber gesprochen wird, was unser Gegenüber besprechen möchte. Ich habe hier gelernt, ich bin im Januar 20 Jahre in der Krebsgesellschaft beschäftigt und Samthandschuhe über Samthandschuhe zu tragen, um dir nochmal ein Bild zu geben, womit ich auch gelernt habe, hier meine Arbeit machen zu können, weil Das ist so eine Brüchigkeit, es ist so eine Existenzialität und es geht Gott sei Dank in vielen Fällen ja auch gut aus, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, aber es braucht immer einen langen Atem und es ist ein Weg zu gehen und wenn jemand hierher kommt und sucht hier was auch immer, dann können wir im gemeinsamen Gespräch rausfiltern, können wir das hier von unserem Bauchladen anbieten, ist da was drauf? Oder braucht's was anderes? Und dann sind wir in Anführungszeichen auch Lotsen in dem Fall und ja, geben gute Informationen und vielleicht seriöse Adressaten weiter, wo es bessere Unterstützungsleistungen gäbe in spezifischen Fällen, ne? Wenn es um Integrationsfachdienst geht, Schuldnerberatungsstellen oder sowas, ja. Da gibt es ja andere Experten, wir sind ja nicht genau die Einzigen, ne? Ja, also dass man dann schaut, was braucht der Mensch, aber sie können erstmal gerne herkommen und wir sortieren dann gemeinsam und schauen, ja, welchen Weg es da gibt.
Sehr schön. Und das hat auch nochmal gezeigt, was für ein buntes Potpourri an Aufgaben ihr oder Themen ihr behandelt. Gerade Mama, Papa hat Krebs, ist toll, ein ganz tolles Projekt.
Ja, das ist wirklich auch sehr schön, die Kinderstimmen zu hören, auch die Eltern, wenn sie herkommen. Und ja, einfach, es ist schön zu sehen, dass es daneben, also wir sind ja Menschen aus Fleisch und Blut und haben ja auch unterschiedliche Bedürfnisse, egal wie schwer wir es manchmal im Leben haben und dass man da so ein kleines Quäntchen dazu beitragen kann, es in dem Moment einfach leichter zu machen. Ja, das ist sehr schön, das genieße ich auch, wenn hier das Getrappele dann im Haus ist.
Ja, man merkt auch generell deine Begeisterung für die Sinnhaftigkeit deines Berufs und da an dich und deine Kolleginnen und Kollegen echt Chapeau, Hut ab und schön, dass es euch gibt.
Ja, ebenso. Vielen Dank, aber ich gebe es gerne weiter. Aber
damit glaube ich aber auch, dass wir so ein bisschen am Ende der Folge angekommen sind. Ich glaube, wir haben es rund gemacht, wir haben mit vielen Vorurteilen aufgeräumt, wir haben einfach mal reinschnuppern dürfen in eure tägliche Arbeit, in eure Themen, aber auch in euer Angebot, das ja viel breiter ist, als man vielleicht erst meinen mag. Und vor allen Dingen ist es schön zu sehen, dass da Menschen aus Fleisch und Blut sitzen und mit Kopf und Herz nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie auch beraten können, egal wie vermeintlich klein oder groß ein Thema sein kann. Und das ist schön, dass du den Appell am Ende jetzt gesagt hast, dass wirklich jeder kommen kann. Und dann, selbst wenn ihr nicht der richtige Ansprechpartner seid, dass ihr dann wieder wenigstens die Brücke, den Übergang schaffen könnt zur richtigen Stelle.
Und vielen damit, Dank für die wohltuenden und wohlwollenden Worte. Vielen Dank.
Ich danke dir für deine Zeit. Wir haben ja jetzt gehört, du bist hochfrequentiert. Deswegen
genau.
Danken wir, dass du ein bisschen von deiner Zeit an uns geschenkt hast. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern für ihre Zeit, dass sie wieder eingeschaltet haben. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, den diese Folge auch interessieren könnte. Und ja, dann bleibt mir eigentlich gar nichts anderes zu sagen, außer tschüssi, macht's gut und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark.